Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Sparen zahlt sich, Klammer auf, nicht, Klammer zu, aus. Also zahlt es sich aus oder nicht? Streit um die schwarze Null und um Strafzinsen. Das ist unser Thema heute im Wortwechsel. Es diskutieren Anja Heiduck von den Grünen, ihr Pendant von der FDP im Bundestag Otto Fricke, Robert Muschalla, er ist Wirtschaftshistoriker und Macher der Ausstellung im Deutschen Historischen Museum Berlin, Sparen, Geschichte einer deutschen Tugend, und Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur des Verbraucher-Ratgeber-Magazins Finanztipp. Sparen wird zurzeit nicht belohnt, sondern sogar bestraft. Schulden machen ist dagegen extrem billig. Trotzdem sparen viele Deutsche weiter. Robert Muschalla, Sie als Experte müssen es wissen. Warum tun die das?
Ja, so ganz genau die Motivlage dazu benennen ist schwierig. Eine wichtige Rolle spielt ganz sicher, in historischer Perspektive gesprochen, die lange währende Sparerziehung in Deutschland. Seit Ende des 18. Jahrhunderts schon sind die Deutschen massiv zum Sparen erzogen worden. Und das hat sich sozusagen sedimentiert und zu einem gewissen Lebensstil geführt, dessen Früchte im politischen Raum wir heute wieder ganz aktuell diskutieren, wenn es um die schwarze Null geht.
Mhm. Zugleich gibt der Staat ja Bundesanleihen zum Negativzins aus und verdient auch daran, dass Anleger in den Staat investieren. Anja Heiduck, für Sie als Haushaltspolitikerin der Grünen, wie sehen Sie das? Steht die Anleihenwelt Kopf?
Naja, es ist ja schon ein Phänomen, dass es Negativzinsen gibt, und das ist mit Sicherheit ein Hinweis darauf, dass es wünschenswert wäre, dass ein Kredit auch wieder Nachfrage hat, damit es umgekehrt ist. Ich sehe das so, dass es im Grunde eine Aufforderung ist, dass wir mehr auch von öffentlicher Seite investieren sollten, um genau diese Nachfrage nach Krediten auch anzuregen. Und von daher, glaube ich, müssen wir uns über die grundsätzlichen Leitlinien unserer Haushalts- und Finanzpolitik in Berlin auch mal richtig fragen, ob wir das nicht gerade alles ein bisschen falsch machen.
Otto Fricke, ist das bei Ihnen von der FDP gleich ein Nadelstich, den Frau Heiduck da gegeben hat? Investieren, aber bitte nicht auf Pump?
Naja, das mit dem Investieren ist ja per se vollkommen richtig. Wir müssten dann zwar mal definieren, was in der heutigen Welt eine Investition ist und ob das noch mit dem, was wir an Investitionen in der Vergangenheit haben, vergleichbar ist. Aber auf der anderen Seite müssen wir das tun. Nur es kommt ein Problem. Erstens der Glaube, dass der Staat, die öffentliche Seite, der Mega-Investor ist. Das ist er aber nicht. Das Verhältnis ist da, je nachdem, wie man sieht, zwischen 8:1 bis 20:1. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass Private investieren. Und es gibt ja eine Ironie. Wir haben negative, niedrige Zinsen und haben gedacht, so, jetzt investiert die Privatwirtschaft. Jetzt gehen die Bürger hin und geben Geld für Investments aus, und sie tun es nicht. Und jetzt glauben wir, wenn wir das aber anders machen, dann wird das wieder irgendwo passieren. Es hat nach meiner Meinung mit etwas anderem zu tun, nämlich mit der Frage eines Sicherheitsgefühls und auch einer Unternehmensbereitschaft versus der typisch deutschen Angst, dass man sagt, naja, eigentlich muss es so sein, wenn ich als Bürger meiner Sparte anlege, muss ich sowas Ähnliches wie eine Art Garantiezins bekommen, der risikofrei ist und möglichst viel Zinsen bringt. Ich nenne das dann immer dumm sparen. Du musst gucken, wenn die Zeit sich ändert, dass du auch bei der Frage, wo und wie du sparst, dann auch dich änderst.
Fragen wir doch mal den Finanzmarktexperten Hermann Josef Tenhagen. Wird zu viel gespart und zu wenig ausgegeben?
Es wird zu wenig investiert, ja. Ausgegeben weiß ich noch gar nicht. Es wird zu wenig investiert jedenfalls. Und die Leute bekommen für ihr Erspartes, die denken ja, wenn sie das zur Bank tragen, dann kann die Bank denjenigen suchen, der dieses Geld vernünftig investieren kann. Und sie würden einen Teil von den Zinsen abbekommen, bekommen sie aber nicht. Sie bekommen 0,01% oder gar keine Zinsen. Und manche Banken oder manche Sparkassen machen zwar große Gewinne, drohen aber den Kunden mit Strafzinsen. Also das ist alles aus der Sicht der Kunden nicht vernünftig. Und wenn man ihnen ein vernünftiges Angebot machen würde, dann würden sie ja durchaus auch was tun. Also ich sage jetzt für den deutschen Fall jetzt mal einfach zwei Beispiele. Wenn sie den Leuten sowas anbieten wie die Solardächer der vergangenen 15 Jahre, dann können sie sehen, dass auf jeder zweiten Scheune auf eines Bauernhofes in Deutschland, und zwar egal, wie konservativ die Bauern sind und egal, ob das Bayern oder Nordrhein-Westfalen oder in Sachsen ist, die ein Solardach auf der Scheune haben. Da haben die Leute investiert, und die Leute, die ein Eigenheim haben und was Neues gebaut haben oder dran was gemacht haben, haben das auch getan. Das heißt, wenn man ihnen was Vernünftiges anbietet, dann sind die Leute auch bereit zu investieren. Das ist aber im Augenblick offenbar schwierig.
Herr Muschalla, braucht es da so etwas wie eine neue Erziehung zu mehr Risikobereitschaft und die deutsche Angst ein bisschen abzulegen, damit eben Investitionen in Solardächer oder vielleicht noch was ganz anderes populär werden?
Also Angst ist hier sicher ganz ausschlaggebend, vor allen Dingen aber die Angst vor abstrakten Geldanlagen. Ich kann mir vorstellen, dass Solardächer eben was sehr Greifbares, dass dafür darin investiert wird. Wovor die Angst ganz klar da ist, ist etwa vor Geldanlagen in Aktien zum Beispiel. Da sehen wir, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dass in Deutschland da durch die privaten Haushalte im internationalen Vergleich sehr, sehr wenig investiert wird. Ich will jetzt nicht dazu aufrufen, aber es geht ganz, ganz klar hier darum, was angeboten wird. Geldanlagen sind sicher willkommen. Wenn es zu abstrakt wird und damit das Risiko nicht verstanden wird, kalkuliert werden kann, dann wird es schwierig.
Also abstrakt, was heißt abstrakt? Es ist ganz konkret gewesen. Die Leute haben 1999, 2000 angeboten bekommen, Aktien zu kaufen, von denen schon klar war, dass die hoch volatil sind, also dass sie rauf und runter gehen. Das hat man ihnen bloß nicht gesagt. Sie haben Geld verloren.
Richtig.
Dann hat man 2008 bis 2010 die Finanzkrise gehabt und 2007 hat die EU gesagt, bei jedem Wertpapierkauf muss der Kunde bitte anlegergerecht und anlagegerecht beraten werden. Der Kunde muss wissen, was er da tut und es muss zu ihm passen. Das hat systematisch nicht stattgefunden in den Banken. Und die Bankvorstände, bei denen das systematisch nicht stattgefunden hat, die Vertriebsvorstände, von denen ist nach meiner Kenntnis niemand abberufen worden. Dabei gibt es doch eine Aufsicht dafür zu sagen, die können das nicht, die müssen aus dem Amt.
Frau Heidrock, müsste da der Staat ein bisschen mehr eingreifen? Einerseits, um die Banken noch besser zu kontrollieren, andererseits, um vielleicht Fonds aufzulegen, die für die Bürger eine sichere Anlageoption bieten?
Also ganz grundsätzlich möchte ich nochmal sagen, was man so als Bürger selber überschaut und nicht überschaut, bei der Auswahl der verschiedenen Finanzprodukte, die es gibt, da ist es in der Tat ganz schnell, dass man da den Überblick verliert, unsicher wird und dann in das geht, was man schon immer kennt. Und da sagen ja viele, ja, das ist das Sparen, für das man dann keine Zinsen bekommt. Ich finde, man muss schon mal anerkennen, dass das Prinzip des Sparens ist mir nicht unsympathisch und ist mir auch eigen, vielleicht bin ich auch selber sehr typisch deutsch, weil es trägt den Vorsorgegedanken in sich, dass ich was zurücklege für schwierigere Zeiten. Wichtig ist nur, dass es die Vorsorge nicht nur durch Sparen gut bedient werden kann, sondern indem ich mich für Zukunftsaufgaben rüste. Und da hat die Politik, finde ich, zwei Möglichkeiten. Erstens, die Infrastruktur, die wir in der Zukunft brauchen, auch öffentlich bereitzustellen. Künstliche Intelligenz, Breitbandausbau, Verkehrswege, all das sind Beispiele, wo wir viel zu wenig investiert haben. Da wird der Staat unmittelbar durch eigenes Investieren auch ganz andere Anreize für Kreditnachfrage geben. Und in der Tat, was Sie gerade gesagt haben, wir Grünen glauben, dass der Staat auch einen Fonds auflegen sollte und könnte, der dem Haushaltszugriff entzogen ist, sodass Bürger zum Beispiel für private Altersvorsorge ganz anders vorsorgen können und die Fehler, die es bei der Riester-Rente gibt, vermieden werden, dass nämlich bei einem Bürgerfonds die Verwaltungskosten ganz gering sein können, dann aber gestreut und breit durch einen, sage ich, eben professionell gemanagten Fonds die Bürger andere Renditen kriegen können als im klassischen Versicherungsgeschäft. Solche Beispiele gibt es in Skandinavien. Wir halten das für sinnvoll, einen Bürgerfonds für private Vorsorge den Menschen anzubieten und sowas zu entwickeln. Das ist überhaupt kein Hexenwerk.
Otto Fricke, Sie als Liberale haben sich sicher auch mit dem norwegischen Modell schon mal beschäftigt. Im Grunde wäre das dann ja so, dass der Staat die Anlagengeschäfte für die Bürger macht, ganz grob gesprochen. Wie finden Sie das?
Naja, man muss vorsichtig sein, wenn man sagt, der Staat. Und genau das ist, und Kollegin Heidung und ich kennen uns da schon lange, genau da ist die Abgrenzung. Wie viel Staat ist dann in einem solchen Fonds? Wie viel gebe ich gesetzgeberisch vor, zu sagen, in diesem Rahmen? Und wie viel lasse ich dann die Fondsmanager entscheiden? Das gibt es übrigens auf staatlicher Ebene. Ich gebe da mal ein Beispiel, das überraschend ist. Wir haben einen fast 2 Milliarden Euro große Stiftung, Bundesstiftung Umwelt, die seit Jahrzehnten anlegt. Aber doch gibt es eben klare Regeln, auch einen Anlageausschuss, der die Regeln bestimmt durch Profis, wo eben nicht gesagt wird, ich sage jetzt mal als Politiker, ihr müsst in die und die Anlagen reinlegen, weil die politisch jetzt gerade gewünscht sind. Ich kann Grenzen machen. Beispiel Norwegen, ich gehe aus CO2-Energetik gehe ich hinaus, ich gehe nicht mehr in Sachen rein, die den Teilbereich Waffen und Krieg beschäftigen. Das kann man vielleicht noch machen, aber den Rest, da darf sich Politik nicht einmischen. Und das ist gefährlich, wenn ich da nicht früh die Grenzen setze, denn im Zweifel mache ich das durch ein Gesetz. Da habe ich, und das muss ich eigentlich auch haben, einfache Mehrheiten, mit denen ich das Gesetz ändern kann. Aber die Grundidee, um das deutlich zu sagen, die ist ja richtig.
Otto, ich möchte gerne eine Frage stellen. Das Motiv, warum wir einen Bürgerfonds auflegen wollen, ist, dass wir den attraktiver machen wollen, ja, als das, was wir bei der Riester-Rente in den letzten Jahren erlebt haben. Ja. Da haben nämlich die Menschen, die ihr Geld lange anlegen, kriegen viel zu wenig raus, ja, weil immer vorher die Verwaltungs- und Vertriebskosten der privaten Versicherungswirtschaft gesetzt werden. Und das ist im Vergleich bis zu 10% Verwaltungskosten. Und wenn man da mal guckt, was kann ein Bürgerfonds anbieten den Menschen, dann liegen da die Verwaltungskosten unter 1%. Wir wollen ja nicht den ganzen Markt beherrschen. Aber wenn man ein obligatorisches Produkt hat für eine private Altersvorsorge, dann denke ich, gibt es wirklich eine Möglichkeit, das attraktiv für die Bürger zu machen, dass sie dann auch das Gefühl haben, Mensch, da kriege ich auch was raus. Und dafür würde ich sehr werben, dass wir so ein Instrument zusätzlich einrichten. Und da verstehe ich nicht, was die FDP dagegen hat, es für den Bürger attraktiv zu machen.
Nee, habe ich ja gerade gar nicht gesagt, im Gegenteil.
Darf ich mal was fragen? Ich teile diese Idee, dass man mit so einem Fonds wahrscheinlich was Vernünftiges tun könnte. Die Frage ist aber doch im Augenblick, dass die Leute 2200 Milliarden Euro in Deutschland auf tagesfälligen Konten liegen haben. Ein Teil dieser 2000 Milliarden Euro geht dann möglicherweise in diesen Fonds. Aber das zentrale Problem ist doch immer noch, dieses Geld muss irgendwo investiert werden und die Leute müssen eine Vorstellung davon haben, in was das investiert wird. Das Interessante an dem Norweger-Fonds oder an solchen politischen Entscheidungen ist ja, dass die Menschen, wenn sie den Eindruck haben, das wird, ist vernünftig investiert, dann haben die ja gar kein Problem damit, das Geld zu investieren. Ich mache jetzt mal so ein Beispiel, was ganz weit weg scheint, aber ich gehöre dem Aufsichtsrat der TAZ auch an. Und die hat vor 3 Jahren innerhalb von 6 Wochen 7 Millionen eingesammelt bei ihren Genossinnen und Genossen zu einem niedrigen Zins, um das neue Haus zu bauen, weil diese Leute alle das Gefühl hatten, okay, da gebe ich dieses Geld, was sonst auf meinem Konto rumliegt, für einen vernünftigen Zweck, wo garantiert keine Rüstung dabei ist, kein Sexismus dabei ist. Alle die Dinge, die man nicht haben will, keine Atomkraft, keine grüne Gentechnik. Und das Geld bringt einen Mini-Zins an, das machen die. Und ich glaube, wenn es solche Angebote bräuchte es doch mehr. Wenn wir hier mit 2 Politikern reden, dann frage ich mich natürlich, wo ist denn der Fonds für den Breitbandausbau? Mein Bruder hat mit seinen Bauern, Nachbarn, ich komme vom Bauernhof, mit dem Pflug selber die Breitbandkabel verbuddelt, weil der Staat da nicht in die Hufe kommt. Wo sind da die Programme, an denen Sie arbeiten, weil das ist doch das, was wir im Augenblick in Deutschland als Problem haben.
Also kein Widerspruch dazu. Ich wollte nur diesen einen Teil und diese Frage gerne auch beantwortet haben. Dass es auch eine große Skepsis gibt und eine berechtigte Skepsis gibt, was die private Vorsorge im Alter angeht.
Ich finde das ganz gut, Frau Heiduck, dass Sie jetzt nochmal sagen, die private Vorsorge, worüber wir eben gesprochen haben, Bürgerfonds, das betrifft ja im Grunde den ganzen Bereich, wo man sagen kann, das ist das private Sparen, die Vorsorge fürs Alter. Aber unterscheidet sich dieser Bereich nicht fundamental von dem öffentlichen Haushalt, den man eben nicht wie eine Hausfrau betreiben kann, sondern wo die Investitionen sehr, sehr wichtig sind, das, was Herr Tennan gerade angesprochen hat. Wo ist da der große Investitionsfonds, wo ja auch der Chef des arbeitgebernahen IW-Instituts Michael Hüther sagt, wir brauchen einen Investitionsfonds schuldenbasiert von 450 Milliarden Euro jetzt?
Deswegen wollte ich sagen, das greift eigentlich ineinander und diese zweite Seite ist auch wichtig. Wie verhält sich jetzt die öffentliche Hand, der Staat und wie verhalten wir Politiker uns zu dem Haushalten, was wir machen? Und da finde ich, das Klammern der Bundesregierung an der sogenannten schwarzen Null kurzsichtig und viel zu einfach. Ich weiß selber, weil ich schon über 20 Jahre in der Politik bin, dass die Schuldenbremse viel Vertrauen geschaffen hat, wenn man mal vergleicht, dass wir vor 10 Jahren eine Staatsverschuldung von über 80% unseres Bruttoinlandsprodukts haben. Wir haben es aber geschafft, mittlerweile die Maastricht-Kriterien quasi überzuerfüllen und sind ein Glück wieder da, dass die Staatsverschuldung unter 60% liegt. Und da schlagen wir Grünen vor, dass wir uns jetzt wirklich mehr um das Investieren kümmern müssen, ohne die Schuldenbremse zu verteufeln. Aber wir glauben, dass man auch eine zusätzliche Investitionsregel braucht, die den Staat auffordert, öffentliches Vermögen wieder zu steigern. Und im Rahmen der Schuldenbremse wäre es sogar möglich, Investitionsfonds aufzulegen über Investitionsgesellschaften, dass wir zum Beispiel die große Herausforderung der Energiewende, die Klimakrise erfolgreich zu bekämpfen, dass wir da das Geld akquirieren, wie Herr Tenhagen gerade gesagt wird. Die Menschen wollen nämlich langfristig und sicher investieren. Die brauchen keine zweistelligen Renditen, aber die brauchen eine Sicherheit. Und im öffentlichen Interesse muss es liegen, diese große Transformation unserer Wirtschaft jetzt auch heute entschlossen anzufinanzieren. Und da verstehe ich nicht, dass dann an einer schwarzen Null geklammert wird, wo einem schon die Wirtschaftswissenschaftler kopfschüttelnd gegenüberstehen und zu Recht sagen, Deutschland muss mehr investieren, auch von der öffentlichen Seite aus.
Frau Heidock, bevor wir das gleich wirklich noch mal genauer aufdröseln sollen, das ist ja ein spannendes Kernthema hier für unsere Sendung. Sie sprachen ja eben an, dass dieses krampfhafte Festhalten an der schwarzen Null, das ist ja schon fast so ein Fetisch, wie das auch genannt wird.
Ja.
Von der Wirtschaft inzwischen, vom BDI oder von Ökonomen kommen ja große Zweifel. Wirtschaftsminister Altmaier sagt, Deutschland ist in ganz Europa ein Vorbild für finanzielle Solidität und Verlässlichkeit. Und wenn die Zinsen raufgingen, würde das Vertrauen leiden. Und er sagt, es wäre töricht, das aufs Spiel zu setzen. Ich möchte den Wirtschaftshistoriker noch mal mit ins Gespräch bringen, Robert Muschaller. Ist das durchaus auch eine populistische Position, dass man auf diese Weise die Menschen mit hineinbringt und sagt, wir sind die Soliden, die Tollen und wir wollen das Geld nicht mehr zum Fenster rausschmeißen?
Also ich glaube, das ist hochgradig eine populistische Position, die da eingenommen wird, ohne denjenigen, die formulieren, absprechen zu wollen, dass sie das wirklich auch glauben. Aber ich glaube, dass es in Deutschland durchaus politisch schädlich ist, wenn man sich freimütig für das Investieren, auch sei es jetzt auch in der aktuellen Wirtschaftslage, wenn man sich dazu bekennt, weil die Bevölkerung einfach eine andere Perspektive auf finanzielle Dinge hat, die man zur Kenntnis nehmen muss. Und bei all den Dingen, die hier im Gespräch sind, auch Bürgerfonds und so, muss es immer darum gehen, den Bürgern sozusagen die Solidität dessen deutlich zu machen und die Stabilität, die Vertrauenswürdigkeit, sonst wird es abgelehnt werden und wird denjenigen politisch schaden, die das befürworten. Man kann ja nicht ignorieren, was sozusagen auf Ebene der Haushalte für ein ökonomisches Verständnis vorherrscht, und zwar seit sehr langer Zeit konstant. Das ist nicht unbedingt das Gleiche, was sozusagen ökonomisch vernünftig ist. Ich denke, alle Wirtschaftswissenschaftler heute beinahe sind sich einig, dass für die Bundesrepublik eigentlich nichts an massiven Investitionen in die Infrastruktur vorbeigehen kann. Sonst beschädigt sich das Land für die Zukunft wirtschaftlich selber. Das aber politisch zu vermitteln, ist schwierig. Und deswegen dieses Festhalten an der schwarzen Null auch deshalb, das hat auch mit der Kürze der Legislaturperiode sozusagen zu tun.
Warum ist das so schwierig, das zu vermitteln? Das ist doch eine Investition in die Zukunft.
Ja, man muss sehen, wie lange in dem Themenbereich sozusagen die Menschen in Deutschland anders geprägt worden sind. Seit der Spätaufklärung hat in Deutschland ein Erziehungsprogramm stattgefunden, das sich auf zwei Aspekte bezogen hat im wirtschaftlichen Bereich, nämlich auf Arbeit und auf Sparen. Das auf ganz viel Werbematerial aus der Vergangenheit finden wir immer die Formulierung, Arbeiten und Sparen gehört zusammen. Und das wirtschaftliche Verständnis ist so, dass man mit eigenen Händen etwas erarbeitet und davon für später etwas zur Seite legt. Die von mir schon angesprochenen abstrakteren Formen des Wirtschaftens, die werden mit Skepsis betrachtet. Sehr, sehr stark.
Herr Tenang, das ist von Finanztest.
Ich habe da eine fundamentale Frage dran. Gilt das wirklich für die Leute in diesem Land?
Es gilt nicht für alle.
Nein, ja, signifikante Teile der Bevölkerung in Deutschland sparen nicht.
Können nicht sparen.
Können nämlich nicht sparen.
An die 40%.
Genau, und die haben vor allen Dingen in den frühen Nullerjahren immer gesagt bekommen, sie müssten jetzt noch weiter sparen, sie seien selber schuld, fördern Richtig. Und fordern und Hartz.
Richtig.
Fünf Jahre
das ist
später
ein ganz altes Programm.
Waren da 500 Milliarden zur Bankenrettung verfügbar. Vorher war fördern und fordern ein zentrales Problem. Das ist jedenfalls nicht vermittelt worden, das ist so das eine.
Aber
und
jetzt verwechselt
es ja auch ein Erziehungsprogramm gewesen, das muss man ja auch sagen.
Nee, ich rede jetzt nicht von der Ökonomie, sondern von dem kulturellen Phänomen, mit dem die Leute konfrontiert worden sind. Was davon wirtschaftlich jeweils vernünftig ist, ist noch eine zweite Frage. Aber das kulturelle Phänomen ist, dass den Leuten gesagt wird, sie sollen sparen. Sie merken, sie können es nicht.
Aber das
sie
werden ist doch zwangs, jetzt nicht sie werden das zwang, Thema. Nee, das ist aber jetzt nicht das Thema.
Das beeinflusst durchaus schon die Position der Leute zu diesen Themen.
Das beeinflusst das Denken der Leute darüber. Und dass es nicht vernünftig ist, ist ja eine zweite Frage. So. Und dann gehen wir jetzt zu dem Punkt, wo es konkret um die Leute geht. Also natürlich sollte jeder Mann oder jede Frau ein Tagesgeldkonto haben, wo 2 Monatseinkommen drauf ist, damit man nicht in den Dispo braucht.
Ja, und das reicht aber. Und
das reicht auch. Ja, genau, aber danach muss man den Leuten natürlich auch Angebote machen. Und wenn Banken und Sparkassen hingehen und Fonds zu Kosten verkaufen, die 4-5-mal so hoch sind wie in anderen Ländern, dann müsste man sich nicht wundern, dass die Menschen da nicht hingehen, weil die 2% Kosten, die man da im Jahr hat, die muss man ja erstmal erwirtschaften. Und wenn es sonst keine Zinsen gibt, glaubt auch keiner, dass man die 2% erwirtschaften kann. Und da ist aber auch nichts an Regulierung erfolgt. Man hätte ja auch da mal hingehen können und sagen können, liebe Leute, das kann ja so nicht sein. Wieso können die das in anderen Ländern so viel preiswerter? Da gehen wir jetzt mal rein und gucken uns das mal an, warum erfolgt das nicht? Da könnte man ja vertrauen. Ja,
aber es erfolgt, die Leute es dann tun, das ist nochmal was anderes.
Es erfolgt aber doch jetzt, Herr Tenhagen, ich gebe Ihnen ja vollkommen recht. Wir haben an der Stelle auch durch das Overbanking in Deutschland und auch da wieder durch das Vertrauen nach dem Motto, ich war schon immer bei der Bank, bei der Sparkasse, da bleibe ich auch, ich gucke gar nicht, wie viel die Kosten sind, weil da bleibe ich bei, heißt das jahrelang möglich gewesen. Wir erleben gerade eine Verdrängung im Bankenmarkt, die nicht nur deswegen stattfindet, weil es einfach neue Banken gibt, sondern eben genau deswegen, weil auf einmal die Leute feststellen, Moment, wieso ist denn bei dieser Bank, sind denn auf einmal die Kosten geringer. Wieso geht das denn auf einmal und wieso muss ich bei denen so viel weniger Kosten machen?
Aber ich möchte. Darf ich noch einen Punkt kurz einwerfen? Müssen die Verbraucher, also auch die Bankkunden in diesem Falle, viel flexibler werden, viel aufmerksamer werden und vielleicht auch besser informiert werden, auch wenn es jetzt zum Thema Negativzinsen kommt? Welches Konto nehme ich, damit ich nicht Negativzinsen zahlen muss? Dass sie ganz einfach diesen alten Stiefel, ich bin immer schon bei der Bank gewesen und dann bleibe ich da und das ist am einfachsten, muss ich mich nicht drum kümmern. Sind diese Zeiten vorbei? Frage auch an Herrn Muschalla.
Ja, ich würde sagen, für die meisten Haushalte gilt, dass die Beschäftigung mit Geld nicht das Lieblingsthema ist und auch mit Anlagen. Und dass da
warum eigentlich nicht? Geld ist doch so ein zentrales Thema.
Es ist ein ganz zentrales Thema.
Das ist unsere protestantische Urmentalität. Über Geld redest du nicht.
Es sind aber nicht alle Protestanten.
Also es ist schon alle vom Niederrhein, da gibt es genug Katholiken, dachte ich. Ja, aber es ist tief in das Denken rein. Wenn Sie sich das historisch angucken, über Preußen und so weiter, haben wir immer die Sache, dass das Thema Geld eher was ist, wo du nicht drüber redest.
Absolut.
Das ruhig sein, wo auch es unangenehm ist, wenn du zugibst, dass du durch angebliche Spekulationen
3% erstattest. Ich möchte noch mal einen anderen Gedanken reinbringen. Ich finde, irgendwo sind wir als Menschen da ja auch unterschiedlich. Und dass wir im Grundsatz in Deutschland eine Sparmentalität haben, die kann ich anerkennen, die kann man kulturell, psychologisch auch sicherlich erläutern. Das finde ich ist aber gar nicht unser Problem. Ich finde, dass die privaten Sparer ein Angebot haben sollten, das langfristig angelegtes Geld eine Rendite abwirft und dass wir zu einer Wirtschaftsweise kommen sollten, und da sind wir noch lange nicht global, dass es nicht um kurzfristige hohe Renditen, sondern um langfristig sichere Renditen gehen sollte. Und da hat die Politik eine Aufgabe. Warum bekommen die Menschen, die als Bürger Geld anlegen wollen und nicht als professionelle Banker und Investmentbanker unterwegs sind, warum kriegen die kein Angebot, langfristig sicher ihr Geld anzulegen? Das ist die Herausforderung, die wir haben. Und deswegen habe ich vorhin diesen Bürgerfonds erwähnt, wo die Verwaltungskosten gedeckelt werden sollten. Das kann ein Staat regulieren. Und gleichzeitig, und das ist schon auch eine ganz wichtige Aufgabe der Politik, und deswegen haben wir ja über die schwarze Null geredet, muss sich die Politik und der Staatshaushalt auch die Frage stellen, welche Rolle spielen wir eigentlich mit unserem eigenen Ausgabe- und Einnahmeverhalten? Und da ist meine Empfehlung, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Ich will nicht, dass der Staat sich wieder in eine Verschuldungsspirale begibt. Aber dass wir im Jahre 2019 weiter sagen, eine schwarze Null ist das Mantra und das ist überhaupt ein Zeichen von nachhaltiger Finanzpolitik, ohne sich selbstkritisch zu fragen, investieren wir eigentlich genug in künstliche Intelligenz, in Breitbandausbau, in gute Bildungsinstitutionen, da ist was gekippt. Da heben wir die schwarze Null zu einem Mantra und vergessen die wirkliche Herausforderung guter Zukunftsinfrastruktur, weil auch die müssen wir vererben. Nicht nur möglichst keine Schulden, sondern auch gute Infrastruktur. Und da würde ich bitten, dass wir uns mehr trauen, auch in der Politik, Otto, sage ich jetzt mal zu dir als Kollegen, dass wenn man jetzt die schwarze Null in Frage stellt, plädiere ich nicht für grenzenloses Verschulden, sondern für mehr Bekenntnis zu Zukunftsinvestitionen. Und da ist der Scholz so verzagt und die CDU quasi unbeweglich. Und ich hoffe, dass wir das in diesem September politisch in Berlin in eine lebendige Debatte bringen.
Damit haben Sie die Leitplanken, Anja Heiduck, gestellt für die zweite Hälfte des Wortwechsels hier in Deutschlandfunk Kultur. Sie sind die stellvertretende Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion. Sie diskutieren mit Otto Fricke, dem haushaltspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, den Sie ja eben auch direkt angesprochen haben, mit dem Wirtschaftshistoriker und Ausstellungskurator Robert Moschalla und Hermann Josef Tenhagen, dem Chefredakteur des Verbraucherratgebers Finanztipp. Sparen zahlt sich nicht aus, das nicht in Klammern, ist unser Titel. Sie haben, Frau Heiduck, eben ganz klar Investitionen gefordert, große Herausforderungen, vor denen wir gestellt sind. Klimawandel, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter. Die Infrastruktur muss modernisiert werden. Otto Fricke, vielleicht jetzt aus Ihrer Sicht, ist das etwas, was wir für die Daseinsvorsorge unbedingt machen wollen? Und wenn wir Schulden aufnehmen, dann überhaupt nicht die Generationengerechtigkeit in Frage stellen?
Wir müssen eines sehen. Wir müssen immer unterscheiden zwischen ökonomischer Vernunft und politischer Vernunft. Das, ich sehe schon, wie viele lächeln, wenn ich das sage. Aber dahinter steckt folgendes Problem. Ein Unternehmen wird immer sagen, um mich in Zukunft zu erhalten, muss ich, selbst wenn es gut läuft, überlegen, wo ist der nächste Markt, was ist die Zukunft. Für einen Staat ist das dieselbe Frage. Was sind die Bildungs-, infrastrukturellen Investitionsausgaben, die ich brauche, um in Zukunft das Leben meiner Bürger so zu ermöglichen, dass es ein möglichst gutes Leben ist. Jetzt kommt nur ein Problem. Das Problem ist, während das Unternehmen berechnet und sagt, ich investiere, habe Zinsbelastung, zahle dann Zinsen, mögen sie negativ sein, ist ja jetzt erstmal egal, und zahle dann aber auch die Schuldsumme zurück, habe ich das beim Staat nicht. Auch übrigens nicht bei der Bundesrepublik Deutschland. Das letzte Mal, als wir eine Krise hatten, haben wir einen Investitions- und Tilgungsachtungsfonds aufgelegt. Der sollte dann auch zurückgezahlt werden. Anja, du weißt es selber, die Kollegin Heilbuch ist genauso wie ich länger dabei, der ist nie zurückgezahlt worden. Ich werfe jetzt das hier keinem vor, sondern wir haben schlicht das Problem, dass wir an der Stelle ein Defizit zwischen einer ökonomischen Vernunft haben und einem politischen Handeln. Und deswegen kommt, und da stimme ich dann zu, wenn wir Investitionen machen, müssen wir als erstes schauen, und das tun wir nicht. Haben wir deswegen zu wenig Investitionen, weil wir zu wenig Geld haben oder weil es nicht abfließt? Und da komme ich zu Herrn Tenhagen, seinem Bruder, und der Frage des Breitbandkabels. Ist das daran gescheitert, dass das Geld nicht da war? Oder ist es, wie es in fast 100% der Fälle so ist, weil die Verteilung nicht klar war, weil die Genehmigung nicht da war, weil man noch andere Sachen klären musste? Und ist es nicht ein gutes Beispiel, dann zu sehen, dass der Bruder das gemacht hat und den ökonomischen Vorteil dieser Leitungsziehung dann für sich auch hat? Das, glaube ich, ist das Wichtige, und da stimme ich allerdings dann zu. Da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir für Investitionen stets genug Geld haben, denn es geht wieder um die Frage Vertrauen. Es geht um die Frage, wird auch in den nächsten Jahren das Geld da sein? Mache ich also heute als Unternehmer, wie gesagt, ich mache Breitbandausbau, mehr Leute, mache ich Ausbildende, mache ich neue Anschaffung von Sachen, Geräten und so weiter, damit ich in 4, 5, 6 Jahren auch noch weiter da sein kann. Oder mache ich es mit kurzen Überstunden, habe dann vielleicht doch zu wenig, weil im nächsten Jahr ist das Geld wieder nicht da.
Ist denn genug Luft da, Herr Tenhagen, um weitere Investitionen zu tätigen? Oder liegt noch eine Menge Geld rum, das nicht abgerufen werden kann? Was ja gerne ein Argument dafür ist, dass man die schwarze Null schon halten sollte, weil erstmal sollen die Geldberge, die da liegen, auch bei den Kommunen mal weg.
Diese Frage muss eigentlich die Politik beantworten, das heißt, die beiden Abgeordneten. Geld ist genug da. Ja. Ich habe eben schon gesagt, 2000 Milliarden Euro liegen auf Konten von Leuten, die eigentlich nur darauf warten, dass sie was Vernünftiges damit machen können. Und in vielen Fällen ist das auch so, dass in dem jeweiligen Staats- oder Kommunen- oder Landessäckel das Geld da ist und tatsächlich nicht abgerufen wird. Und wenn man den Leuten jetzt signalisiert, dass mit ihrem Geld was Vernünftiges gemacht werden würde, dann würden die das ja auch machen. Man kann ja heute, man kann 0,5% fürs Tagesgeld kriegen, man kann 1,2% für Festgeld kriegen. Warum? Es sind holländische Banken und es sind französische Banken. Warum können die das? Warum machen die das hier nicht? Als ich anfing als Finanzjournalist, da gab es sozusagen eine Bundesschuldenverwaltung, wo man Konto haben konnte. Und viele Leute haben gedacht, sie leihen dem Staat Geld, kriegen dafür Zinsen auch noch und der macht da vielleicht was Vernünftiges damit. Das ist für den Privatmenschen heute nicht mehr möglich. Das hat der Bund einfach schleichend abgeschafft vor ungefähr 10 Jahren. Auch das wäre eine Möglichkeit, den Leuten nochmal zu signalisieren, wenn man denn so einen Fonds haben will, wenn man einen Zukunftsfonds auflegen will, wenn man die Leute motivieren will, Geld da reinzutun, sowas wieder möglich zu machen. Weil die Menschen, die Geld haben, die Geld übrig haben, die würden ja händeringend gerne etwas tun, was vernünftig ist, mit einer Mini-Rendite. Ist allemal besser als das, was sie jetzt haben.
Herr Muschala, ich möchte Sie als Wirtschaftshistoriker noch mal fragen. Es geht ja, wenn man investiert und doch auf Schuldenbasis investiert, und zwar in dem großen Stil, wie es ja jetzt tatsächlich notwendig ist, auch um die Frage, ist das für die künftigen Generationen eine Bürde oder ist das ein Vorteil, wenn jetzt in diese Zukunft investiert wird und die späteren Generationen daran auch abbezahlen werden, denn es werden ja auch Werte geschaffen. Ist das ein wichtiger moralischer Aspekt, der hier in die politische und ökonomische Diskussion mit hineinspielt?
Ja, das ist in erster Linie eben eine Frage der politischen Bewertung dessen. Das kann man so und so sehen, was man da eben als größere Bürde wahrnimmt, also Schulden in einem gewissen Rahmen oder eine defizitäre Infrastruktur. Ich persönlich denke, dass es hochgradig unvernünftig ist, wenn die Investitionen, die nötig erscheinen, jetzt ausbleiben. Und ich habe selber Kinder. Ich möchte, dass die in einem Land groß werden mit einer guten Infrastruktur, damit sie ihre Chancen nutzen können. Und ich würde mir da etwas weniger Sorgen um den Staatshaushalt machen. Den sehe ich nicht in Gefahr dadurch.
Ja, ich glaube, wir haben mehr Spielraum, als wir uns zugestehen.
Wie groß wäre der denn?
Also nach meiner Vorstellung, oder wie es auch im Übrigen nach dem EU-Maastricht-Regime geregelt ist, ist es so, dass wenn ein Staat bei der Gesamtverschuldung wieder unter 60% des Bruttoinlandsproduktes ist, wie wir das in Deutschland geschafft haben.
Gerade in diesem Jahr 58% wahrscheinlich.
Genau, und wenn wir jetzt die schwarze Null fortschreiben, dann ist es nur eine Frage der Zeit, dann landen wir wahrscheinlich bei 40%. Und das aber dann bei einer schwachen Investitionsquote. Und wenn wir jetzt wieder in der Balance sind, was ich als Haushaltspolitikerin gut finde, und da haben wir auch viel dran gearbeitet und die Grünen haben die Schuldenbremse auch immer mitgetragen, ist aber jetzt ein Zeitpunkt, wo wir wieder neu gucken müssen, wo ist die richtige Balance zwischen weiterem Schuldenabbau oder einer stärkeren Investitionsneigung, die auch wieder Werte schafft. Und selbst das Maastricht-Regime erlaubt einem Staat, der unter 60% Bruttoinlandsverschuldung ist, bis zu 1% Defizit. Wir sind ja auch nicht allein auf der Welt, wir müssen das ja auch im europäischen Kontext sehen. Und ich plädiere dafür, dass wir die Schuldenbremse mit ihren Möglichkeiten, die sie auch beinhaltet, auch eine gewisse Kreditfinanzierung zuzulassen, dass wir die jetzt selbstbewusst ausnutzen. Das ist nicht grenzenlos, aber das kann pro Jahr einen zweistelligen zusätzlichen Milliardenbetrag, und das kann dann über mehrere Jahre aufwachsen zu einem dreistelligen Milliardenbetrag, den wir offenkundig für eine Zukunftsinfrastruktur brauchen, wenn wir nur an die Klimakrise denken und an die Digitalisierung.
Sagen Sie mal eine Hausnummer. Also Anton Hofreiter, Ihr Parteikollege, hat mal von 550 Milliarden gesprochen, die jetzt mal flott notwendig sind.
Ich würde bezweifeln, dass er flott gemeint hat. Dafür kennt sich Toni Hofreiter zu gut aus. Ich habe ja bewusst gesprochen von einem zweistelligen zusätzlichen Milliardenbetrag, den man investiert. Und wenn man jetzt mal ein 10-Jahres-Programm denkt, dann kommt man da in einen dreistelligen Milliardenbetrag. Und es geht auch immer darum, dass man tatsächlich mit öffentlichen Investitionen auch wieder private Investitionen mit anreizt. Es geht ja gar nicht ausschließlich um staatliches Geld, sondern um ein Zusammenspiel und eine Investitionskultur. Und die haben wir abgewürgt in Deutschland. Und dafür plädiere ich, Hausnummer heißt zusätzlicher zweistelliger Milliardenbetrag. Ich will mich ja hier nicht aufmändeln, als wenn wir Grünen da ganz einfach die Antwort wüssten. Aber mehr Bewegung in Richtung Investition und nicht so ein ideologisches Klammern an einer schwarzen Null. Die schwarze Null steht nicht in der Verfassung. Die Schuldenbremse steht in der Verfassung.
Aber die ideologische Debatte wird natürlich trotzdem geführt. Otto Fricke, Ihr Parteivorsitzender Christian Lindner, hat gerade die Frage der Generationengerechtigkeit auch wieder aufgeworfen, als es darum ging, die schwarze Null aufzuweichen oder die Schuldenbremse möglicherweise. Ja. Und das nun gerade vor den anstehenden Wahlen. Sind wir da wieder beim Thema Populismus?
Naja, wir sind bei einer Kernfrage. Die schwarze Null per se ist eine steife Regel, die ökonomisch, da können wir uns ziemlich schnell einig sein, wenig Sinn macht. Sie ist aber eine politische Regel, weil sie gegenüber dem Bürger, und das hatten wir eben, das Vertrauen erzeugt, da ist die klar erkennbare Grenze, an die wir uns halten. Das ist ja der Effekt, warum die schwarze Null ja auch so als Mantra selbst von sozialdemokratischen Finanzministern mitgetragen worden ist, denn sie erzeugt die Überprüfbarkeit des politischen Handelns. Aber Und da stimme ich der Kollegin Heiduck zu. Wir haben, und zwar egal, wer an der Regierung war, beim Thema Investitionsquote sind wir zurückgegangen. Nur mal als Hinweis, 14% des Haushaltes 1995 waren Investitionsquote. Bis 2005 ist das auf 8,8% runtergegangen. Jetzt sind wir wieder grob bei 10,5%. Das muss ich hochbringen. Nur, dann sagen wir immer Investitionsquote und dann will ich doch jetzt auch nochmal das klar machen. Wir denken dann an Autos, Gebäude, Straßen, Breitbandausbau. Unsere Aufgabe der Generationengerechtigkeit, gerade wenn ich es ganz nüchtern und nicht populistisch machen will, ist doch die Frage, was ist die Zukunft? Das ist zum Beispiel Bildung. Und dann müssen wir feststellen, wenn du Geld ausgibst für neue Professorenstellen, etwa im Bereich künstliche Intelligenz, dann ist das keine Investition. Aber es ist eigentlich genau die, jetzt im übertragenen Sinne, gemeinte Investition. Und genau da hapert es. Und das Letzte ist, das möchte ich dann noch sagen, wir reden da immer sehr schön drüber, dass wir das machen müssen. Das Spannende ist nur, wir versuchen gerade die Investition vom eigentlichen Haushalt wegzuschieben. Denn welcher Teil des Haushaltes ist in den letzten Jahren immer wieder gestiegen, als es gut ging? Die konsumtiven und die Sozialausgaben sind überproportional gestiegen, weil wir das machen wollten. Und genau das hat aber verhindert, dass wir an anderer Stelle darüber nachgedacht haben, vielleicht zu sagen, es geht immer nur so, dass wir dort, wo wir den Sozialstaat stärken, auch gleichzeitig die Investitionen stärken. Denn gute Investitionen sind die Sicherheit des Sozialstaates in den nächsten Jahren.
Robert Muschaller, ist die Fixierung auf den Null eine psychologische Sperre, die ein Umdenken, ein Aufbruch in ein anderes Investitionsklima, das zum Beispiel die Investition in Bildung so eine Größe ganz anders populär macht?
Ja, ich denke, da muss der Knoten noch platzen sozusagen und man muss wirklich deutlich machen, wie die Ausgabenzurückhaltung auch schadet, ne, dem Menschen selber schadet, um andere Modelle als die schwarze Null sozusagen zu popularisieren. Denn da führt ja nichts drumherum, dass man sozusagen in der Politik Positionen vertritt, für die man dann auch gewählt wird. Und dann ist es eine Frage der Kommunikation letztlich auch, deutlich zu machen, in welcher Weise die schwarze Null wirklich wirtschaftlich und im Blick auf die Zukunft unvernünftig ist und dass andere Dinge getan werden müssen. Da mangelt es dran. Also an der Kommunikation in Richtung der Bürger und dort sozusagen erzieherisch in eine andere, nicht erzieherisch wie früher, ne, hin zu Arbeit und Sparen, sondern aufklärerisch quasi zu wirken, dem entgegenzuwirken, was früher an Erziehungsleistungen da stattgefunden hat, hin zum Sparen und auch eine Umgebung zu schaffen, in der das auch gutiert wird, wenn da andere wirtschaftliche Konzepte...
Und dass da ein Vermögensaufbau passiert auf der anderen Seite, ne?
Es ist natürlich,
wie man auch ideell sehen kann, es ist nicht nur materiell.
Richtig, natürlich. Ganz genau. Das war das, was eben schon gesagt worden ist, dass da Investitionen nicht im engen wirtschaftlichen Sinne nur verstanden werden dürfen, sondern dass eben die Professorenstelle im Bereich KI eben eine Investition in die Zukunft ist.
Sind wir da jetzt auf einer ganz anderen Ebene, Herr Tannheim, noch als noch in den 70er Jahren? Da wurde ja Geld wirklich zum Fenster rausgeschmissen und für das nächste Bürgermeisterdenkmal Vorteile oder so weiter gemacht.
Ja.
Sind wir da, also richtig, Konsum, sind wir da jetzt auf einem anderen Dampfer, nee. weil die Herausforderungen auch viel größer sind? Stichwort Klimaschutz?
Nee, wir haben es noch nicht begriffen.
Weil immer noch, ne?
Weil bei der Frage Investition, Bildung haben wir es noch nicht begriffen. Die Leute begreifen nach wie vor nicht.
Warum denn nicht?
Naja, weil das nicht sich materialisiert, weil es nicht vergraben wird oder irgendwo planiert wird, sondern weil man Lehrerstellen schaffen muss. Im Augenblick gibt es eine Riesenkonkurrenz zwischen den einzelnen Bundesländern. Da werden Lehrer wieder verbeamtet, was man schon mal abgeschafft hat. Da werden höhere Gehälter gezahlt. Da wird jeder, der sozusagen bei drei nicht auf dem Baum ist, zum Lehrer gemacht, weil es zu wenige Lehrer gibt in diesem Land. Wir haben bei den Kindergärten ganz lange uns zurückgehalten, was diese Ausbildungsfragen angeht. Bildung gilt immer noch nicht als Investition. Und die Leute, die da arbeiten, gelten nicht als Investition. Die Gebäude, die da gebaut sind, sind nach wie vor in einem Zustand, dass Lehrer in Berlin auch noch in Schulklassen die Eltern auffordern, ob sie einen Pott Farbe mitbringen können. Und ich habe gehört, in NRW soll es das auch geben.
Absolut.
Und dass man also diese Kirche der Bildung, nämlich diese Schule selber anstreicht. Also da ist Bildung als Investition zu verstehen, ist nicht angekommen. Und in den 70er Jahren waren wir da gar nicht so schlecht. Also NRW, die ganzen Universitäten, die den südlichen Ruhrpott, Klammer gesagt, ein bisschen gerettet haben, die sind ja in den späten 60er und frühen 70er Jahren entstanden. Da ist also manchmal sicherlich auch über das Ziel hinausgeschossen worden, aber da ist eine Menge gemacht worden. Und jetzt fehlt uns diese Idee, wo die Zukunft ist. Und wenn man in modernen digitalen Firmen arbeitet, da ist 85% Lohnkosten. Da sind auch nicht mehr die teuren Maschinen. Da haben die Leute brauchen ein Büro, die brauchen einen neuen Laptop und die entsprechende Software und dann legen die los. Und das sind auch nicht mehr die Kostenverteilungen, die wir vor 10 oder 15 oder 20 Jahren gehabt haben.
Eben noch dazwischen Herrn Fricke, der eben gerufen hatte. Stimmt, wir haben es noch nicht begriffen. Wie meinten Sie das?
Dass wir immer noch nicht erkennen, dass wir bei am Ende immer begrenzten Mitteln klar sehen müssen, was ist unsere Zukunft? Und jetzt gehe ich nochmal an die Generationengerechtigkeit. Wenn ich als jemand, der jetzt Mitte 50 ist, eine gute Ausbildung genossen hat, an der Universität nicht habe bezahlen müssen, klar, meine Eltern haben mein Studium finanziert, aber ich habe so viel vom Staat bekommen, ist doch die Aufgabe meiner Generation, und das gilt nicht nur für Akademiker, der nächsten Generation dieselben Möglichkeiten zu geben. Und wenn ich dann heute an meine alte Schule gehe, auf alte Sportplätze gehe, an die Universitäten gehe, dann sehe ich, wo wir da nicht es hingekriegt haben. Was ich aber sehe, ist, dass wir andere Dinge sehr weit hochgefahren haben, dass die Kostenverteilung hochgeht. Es werden viele sagen, typisch FDP, die Sozialquote war 1995, ich habe das eben gesagt, wo die Investitionen noch hoch waren, bei 38%. Sie ist jetzt bei 50%. Und übrigens war am höchsten bei Schwarz-Gelb 2010, woran man auch sehen kann, dass das keine parteipolitische Kiste ist. Wir müssen erkennen, an welcher Stelle die Generation, die auch Vorteile gehabt hat, bereit sein muss zu sagen, ich muss auf bestimmte Dinge verzichten, um an anderer Stelle für die Zukunft etwas zu tun. Und das ist noch nicht angekommen, weil man ja immer noch glaubt, wir sind so gut, wir bauen immer noch die besten Autos, haben die besten Maschinen. Ja, aber das können wir in Zukunft nur, wenn wir die Leute auch haben, die, wie Herr Tennan gerade sagte, an der richtigen Stelle das auch machen können.
Bildung ist in seinen ganzen Herausforderungen total zentral für unsere Zukunft. Und da gibt es bei der Bildung klassische Investitionen. Ich sage jetzt mal bewusst klassische Investitionen, weil wir über Haushaltspolitik reden, wie die Gebäude oder die Forschungsaufgaben, die zählen als Investitionen. Und die sind auch zu gering. Wobei ich da mal anmerken will, ich lebe in Hamburg. Wir haben da vor über 10 Jahren sehr bewusst ein Sonderinvestitionsprogramm für Schulbau aufgelegt und sind ein Glück, ein ganzes Stück weiter als andere Bundesländer, die hier vorhin genannt wurden, wo in den Schulbau immer noch nicht investiert wurde, obwohl wir in den letzten 10 Jahren eine ziemlich gute Wirtschaftslage hatten. Man kann das auch besser machen, indem man staatlich sich dort gezielt einen Investitionsfonds schafft, wo auch in Hamburg damals die kreditäre Möglichkeit geschafft wurde, die Schulinvestitionen jetzt zügiger anzugehen und nicht über 30 Jahre zu schieben, sondern richtig kompakt anzugehen. Und deswegen ist die Zufriedenheit in Hamburg mit dem Schulbau und mit der Bildungsinfrastruktur an der Stelle viel besser.
Ein Best-Practice-Beispiel?
Da gibt es ein Best-Practice-Beispiel. Wichtig ist mir nur, es gibt auch Aufgaben, die sind für die Zukunft wichtig und die sind keine klassischen Investitionen. Zum Beispiel Lehrerstellen. Die muss man trotzdem im Haushalt an die erste Stelle rücken. Und die muss man deswegen nicht schuldenfinanzieren. Also investieren ist das eine und die richtigen Prioritäten setzen ist das andere. Und beides sollte man von einer guten Politik verlangen.
Der Erfinder der Schuldenbremse, die jetzt seit 10 Jahren in der Verfassung steht, arbeitet nun für die Bertelsmann Stiftung und er fordert Investitionen über eine spezielle Agentur, also Fonds gründen oder solche Programme auflegen. Ist das Gebot der Stunde, ein Politikwechsel, der anders arbeitet? Erstens sagt, wir brauchen Investitionen, aber wir organisieren das intelligent und auf neue Weise. Herr Muschala?
Ja, vor allem auf nachvollziehbare Weise, würde ich sagen. Es muss eingängig werden, warum diese Investitionen vonnöten sind. Mit den jetzigen sozusagen Positionen auch in der Bevölkerung wird man dann da schwer zurechtkommen, wenn man da für Investitionen wirbt. Die schwarze Null wird ja nicht ohne Grund im politischen Raum immer noch so hart verteidigt. Wie gesagt, das sind sicher auch persönliche Überzeugungen der Akteure, das will ich nicht in Abrede stellen, aber der Stichwort Populismus fiel schon. Da geht es ja auch ganz klar darum, wie schätzt man die Bürger da ein und das ja auch nicht ganz ohne Grund, da man in der Tat ja eine Sparmentalität da vermuten darf, die sich ja auch illustriert zum Beispiel an einer Sparquote der privaten Haushalte, die über Jahrzehnte eine so extrem geringe Volatilität hat, dass man sagen muss, das Sparen ist da habitualisiert. Da muss man rangehen, da muss man doch sozusagen in die Kommunikation gehen und da sind auch noch viel mehr Projekte wie das Ausstellungsprojekt, das ich betreut habe, vonnöten, wo man sagt, woher kommt das eigentlich? Wieso halten wir das für vernünftig, obwohl ja viele andere und vor allen Dingen auch international viele Wirtschaftswissenschaftler sagen, das ist hochgradig unvernünftig, was da geschieht. Zumal, das sei hier nur am Rande bemerkt, das Erziehungsprogramm, das da stattgefunden hat, noch ganz, ganz viel anderen Ballast mit sich geführt hat, war eng verbunden zum Beispiel mit dem aufkommenden Antisemitismus im 19. Jahrhundert und so weiter. Da muss genauer hingeschaut werden.
Herr Tenang, wir haben zu viel Kapital, das irgendwo weggelegt wird. Zweitens haben wir Niedrigzinspolitik, die darauf reagiert, dass zu viel Kapital festlegt und eben damit versucht, das zu aktivieren, gleichzeitig auch Geld wieder in den Markt bringt, damit gearbeitet werden kann. Nun wird gefordert, die schwarze Null und die Schuldenbremse aufzuweichen, was anderes zu machen. Wie kriegt man es hin, den Bürgern zu sagen, davor braucht ihr keine Angst haben? Ihr habt von den letzten Jahren der Niedrigzinspolitik auch enorm profitiert, wenn vielleicht auch nicht im privaten Portemonnaie.
Indem man es ihnen sagt. Man kann erstmal über die Niedrigzinsen reden. Die Bundesbank hat vor einigen Wochen ausgerechnet, dass die Euro-Länder seit 2007 wegen der niedrigen Zinsen 1.400 Milliarden Euro an Zinsen gespart haben. In Deutschland 380 Milliarden. Wenn man das umrechnet, ist das für einen vierköpfigen Haushalt 20.000 Euro. Das ist eine ganz schöne Zahl. Abseits davon, dass wir ja wirtschaftlich in den letzten 10 Jahren auch ganz gut ausgesehen haben. Der Punkt ist aber für die Leute heute, die haben das Geld heute auf ihrem Konto und wissen nicht, was sie damit tun sollen. Und wir haben die ganze Zeit darüber geredet, dass wir hier gemeinsam beim Diskutieren, uns fällt eine Menge ein, was getan werden müsste. Wie kriegen wir das denn hin, dass die Bürgerinnen und Bürger, die ja gerne was tun wollten, wenn sie dann einen Minizins dafür kriegen, dass die sich daran beteiligen können? Kann man denn sozusagen so einen Schulfonds, Hamburg scheint ja interessant zu sein, nicht in jedem Bundesland auflegen und dann sagt man den Leuten halt, ihr kriegt 1% oder 1,5%, jedenfalls deutlich mehr, als sie jetzt bekommen und dafür leiht ihr für 10 Jahre dem Bundesland Geld und das wird dezidiert nur dafür ausgegeben, dass am Schluss in keiner Schule eine 8-Jährige sich ekeln muss, wenn sie aufs Klo geht und dass in jedem Klassenraum tatsächlich über Elektronik verfügt, dass die nicht nur eine Tafel haben, die nach modernen Kriterien funktioniert, sondern dass die Kinder auch damit arbeiten können mit dieser Tafel. Das schreit doch geradezu danach und bezogen auf die Leserinnen und Leser, die ich da jede Woche habe, die freuen sich ein Loch im Kopf, wenn man ihnen sagt, hier kannst du dein Geld anlegen, das ist vernünftig, das ist sinnvoll, das muss keine Riesenverzinsung haben, aber es muss vernünftig und sinnvoll sein und es muss ein bisschen mehr abwerfen als 0,01%.
Aber Herr Tenhagen, es gibt ein kleines Problem. Das heißt, der Staat leiht sich beim Bürger Geld, gibt diesem dann aus der Sicht für uns, für den Bürger, dass er das anlegt, Zinsen, obwohl er es zu viel günstigeren Konditionen am Markt bekommt.
Das heißt,
ich verstehe das ja, aber ich will Ihnen darauf hinweisen. Das heißt, wir haben eine zusätzliche Ausgabe, die wir sonst eigentlich, wenn wir normal an den Markt gehen würden, nicht hätten. Die muss dann im Haushalt dargestellt werden und wir sind uns darüber einig, das gilt für alle Bürger der Europäischen Union, die dann das Geld beim deutschen Staat anlegen können, denn wir dürfen es ja nicht nur national mehr machen. Das wäre die Folge. Ich sage jetzt nicht, dass es falsch ist, ich weise nur auf das Problem.
Das Problem ist mir sehr, sehr bewusst.
War mir klar.
Aber also die Alternative ist, dass Sie sozusagen uns alle als Wahlbürger ganz schnell bekehren, dass wir ein bisschen mehr Staatsverschuldung akzeptieren, zu 0%, wie Sie die finanzieren können. Und dann aber auch damit loslegen. Und davon sehe ich noch zu wenig.
Genau, da ist das Problem. Aber es bleibt ja Staatsverschuldung, glaube ich, beim Bürger direkt
am natürlich.
Ich frage mal in die Runde, welche Dynamik könnte denn, wenn man mit so etwas wirklich anfangen würde und auch versuchen würde, Vertrauen zu erwecken, dass ein Schuldenmachen des Staates für Investitionen nichts Schlimmes ist und keine weiteren Blasen fördert. Wir haben im Augenblick ja schon wieder die ersten Reflexe. Es deutet sich an, eine Wachstumspause. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sage. Ich bin kein Ökonom. Und viele reden schon wieder von Rezessionen und sagen, oh, die Blase platzt und das große Endspiel beginnt und wir müssen schnell ins Gold flüchten, weil das sonst alles nicht mehr klappt. Und schon sind wir wieder in diesem alten Reflex, Sicherheit, 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 wo packe ich mein Geld? Ich tue es bloß nirgendwo hin, wo das in Rauch aufgehen könnte, weil das ist ja schon mehrfach passiert, gerade erst vor 11 Jahren und auch im letzten Jahrhundert innerhalb von 25 Jahren gleich zweimal mit Währungsreform. Das kann man ja auch verstehen, dass diese Reflexe hochkommen, Herr Muschala.
Naja, es ist ja eigentlich kein vernünftiger Reflex, sein Geld auf dem Sparbuch zu packen, wenn man erlebt hat, dass es zweimal beinahe komplett entwertet wurde und dass man in einer lange anhaltenden Niedrigzinsphase da eigentlich keinen relevanten Mehrgewinn durch hatte. Das ist ja gar nicht vernünftig und da müssen wir mal drüber reden, genau wieso diese ökonomische Unvernunft an der Stelle herrscht. Das ist ja das Entscheidende dabei, dass da einfach eine andere Perspektive drauf entsteht, würde ich sagen.
Wie nah sind wir denn dran am Endspiel? Wie gefährlich ist die Situation möglicherweise? Oder besteht da überhaupt kein Anlass zur Panik, wie das Bundesbankpräsident Weidmann sagt?
Das Endspiel haben wir ja alle paar Jahre.
Und ist gar nicht so schlimm?
Dass der Kapitalismus aus Boomphasen und Krisen im ständigen Wechsel besteht, wird ja hier niemand bestreiten können mit Blick in die Geschichte. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie, wenn sich eine Rezession ankündigt, alle ganz überrascht sind und durch die Gründe anfangen zu suchen. Die muss man natürlich suchen. Ganz sicher wird nach der nächsten Boomphase wieder eine Rezession kommen. So viel kann ich voraussagen, obwohl ich Historiker bin und keine Glaskugel habe.
Frau Heidock, keine Angst, keinen Anlass zur Panik?
Ja, ich finde vor allen Dingen, wir haben auch keinen Grund zum Fatalismus. Wir haben in den Jahren 2009, als wir wirklich eine Krise hatten, die auch durch einen unregulierten Finanzmarkt von den USA auf Europa übergeschwappt hat. Da haben wir einen Wachstumseinbruch gehabt, aber da haben über viele Parteien hinweg in Deutschland wirklich eine Politik gegriffen, mit einem entschlossenen Konjunkturpaket auf Bundesländer- und Bundesebene versuchen gegenzuhalten. Damit sind in Deutschland auch manche Effekte wie Arbeitsplatzverluste auch wirklich ausgeblieben. Und jetzt müssen wir, und da stimme ich Ihnen zu, gucken, wenn die Konjunktur sich immer mehr abflacht und wir bisher eine schwarze Null so ein bisschen zum Dogma erhoben hatten durch die aktuelle Bundesregierung, da plädiere ich dafür zu sagen, der Staat ist auch bereit und willens zu investieren. Man kann da auch andere und neue Dynamiken auslösen. Und am Ende geht es ja auch nicht um abstrakte Finanz- und Haushaltspolitik, sondern wir haben Investitionsbedarfe. Es gibt Zukunftsaufgaben, auf die wir nicht gut vorbereitet sind. Wenn wir das Investitionsverhalten in den USA und in Teilen Asiens wie China sehen, in moderne Technologien und Infrastrukturen, da hinken wir hinterher. Und deswegen, wir haben gleichzeitig zu wenig Investitionen in Zukunftsaufgaben, die wir kennen. Und wir haben guten Grund, auch vom Staat her eine Bereitschaft für mehr Investitionen zu setzen, um diese Abkühlung in der Wirtschaft, um der auch dynamisch entgegenzuwirken. Also ich plädiere dafür mehr Mut und Vernunft. Das geht sogar beides zusammen.
Herr Tenhagen.
Zwei Aspekte. Der eine ist, 2009 hat uns auch unser Sozialstaat extrem weitergeholfen. In Deutschland sind die Leute in Kurzarbeit gegangen und nicht entlassen worden. Ja. Und in den anderen Ländern haben sie die Leute rausgeschmissen. Und jeder Chef weiß, wenn ich die Leute erstmal rausgeschmissen habe, wenn ich die anderthalb Jahre später wiederhaben will, dann sind die Guten alle nicht mehr verfügbar und die anderen kann ich vielleicht wiederfinden. Ganz wichtiger Punkt. Und bitte, bitte auch nicht so tun, als ob das Konjunkturprogramm vor allen Dingen in Deutschland stattgefunden hat. Also die Chinesen haben deutlich mehr ausgegeben an Konjunkturprogramm als wir.
Die sparen übrigens auch.
Ja, aber ich widerspreche Ihnen nicht, aber die Grundidee ist doch richtig.
Ja, natürlich. Und wir haben davon, also wir haben da auch ordentlich dran profitiert. Aber der andere Punkt, ich wollte nochmal zurück zu Herrn Fricke und der Frage mit den Investitionen. Der Punkt ist doch, die Leute müssen verstehen und glauben, dass das Geld, was der Staat zusätzlich aufnimmt, in welcher Form auch immer, direkt über Steuern oder über einen Sonderfonds, ist ja Wurst, dass das in diese Investitionen hineingeht. Richtig. Und das ist ihre genuine Aufgabe als Abgeordnete, sage ich mal, uns das klarzumachen, dass das geplant ist. Und dass sie das alle miteinander oder vielleicht nur ein Teil von ihnen wollen und dass sie dann da auch loslegen. Und dann geben wir auch das Geld dafür.
Zack, damit ist der Ball für das Schlusswort bei Otto Fricke von der FDP. Ja, ausgeben, jetzt, ja, aber mit Augenmaß, nicht sparen.
Nein, wir müssen investieren. Ich glaube, da steht auch Einigkeit. Und ich würde, auch wenn das jetzt vieles kaputt macht von dem, was wir vorher gesagt haben, es ist nicht die Frage, dass wir investieren wollen. Wir müssen ehrlicher darüber reden, wie wir auch schneller investieren können. Wir müssen darüber reden, warum sagen wir seit 10 Jahren, wir wollen das Stromnetz ausbauen, aber verdammt nochmal überall, wo Geld dann investiert werden soll, Klammer auf, wo man sich auch beteiligen könnte. Warum funktioniert es nicht? Jede Leitung wird blockiert. Bei jeder Frage, auch von neuen Gebäuden, wird gesagt, nee, Moment, das wollen wir jetzt aber nicht. Wir müssen nicht nur das Versprechen machen, das tun, glaube ich, Grüne wie FDP, aber viele andere auch, wir wollen mehr investieren, sondern wir müssen dann auch dafür sorgen, dass die Umsetzung schnell erfolgt. Denn das wäre der größte Frust. Politik sagt, und das nehme ich auch allen Wettbewerbern ab, wir investieren. Und dann sagt der Bürger, ja, passiert ja gar nicht. Da liegt die Kunst, die wir in den nächsten Monaten zeigen müssen, denn wir werden, das kann man anhand der Zahlen ja jetzt sehen, wir werden im Zweifel am Ende des dritten Quartals erleben, dass wir technisch in einer Rezession sind. Das ist nicht der Weltuntergang, aber dann muss genau das passieren. Dann muss Geld, genau das, was Sie ja sagen, Herr Tenhagen, des Bürgers wieder auf den Boden gebracht werden. Es ist insofern, wenn man das zum Schluss sagen kann, bei Investitionen die nüchterne Leidenschaft zur praktischen Vernunft nötig.
Der Streit um die schwarze Null und um Strafzinsen, das war unser Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Zuletzt hörten Sie Otto Fricke, den haushaltspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Anja Heiduck von den Grünen mit dabei, Robert Moschalla, der Wirtschaftshistoriker und Ausstellungskurator und Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur des Verbraucherratgebers Finanztipp. Danke für die angeregte Diskussion.